Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute wieder mit dabei die beiden Tobis. Servus zusammen.
Servus.
Hallo.
Schönen Hallo. Guten Abend. Wie sieht's aus bei euch? Bei mir ist nämlich gerade der sommerliche Frühling irgendwie in einen Sommerschauer gekippt mit Gewitter und ordentlich Regen.
Das Ganze, was gestern Nacht bei Tobi am Nürburgring war, kann das sein?
Das kann gut sein, ja.
Ah ja, das hat aber lange gebraucht hier runter. Na gut.
Also, hier also ist bei mir ist richtig Sahne hier. Also perfektes Wetter.
Ja, ja, das kommt halt der Nacht dann auch da hoch.
Also hier ist das schlechte Wetter auch immer noch nicht weg. Also ja, hat den ganzen Tag seit dieser Nacht geregnet. Ideales Wetter, um drinnen zu sein.
Das stimmt nicht, ja, fast schon ein bisschen traurig jetzt. Ich war aber auch, obwohl es bis gerade schön war, irgendwie viel zu viel drin heute. Komisch. Naja, keine Ahnung. Manchmal ist das halt so. Ne? Man kann ja auch nicht nur, weil das Wetter gut ist, immer gleich rausgehen. Was soll das? Man geht ja manchmal auch raus, obwohl es schlecht ist. Ne? Man muss antizyklisch arbeiten. Weißt du, wie es ist?
Erzählt das, wenn ich Auto gefahren bin? Zählt es als drin oder zählt es als draußen gewesen?
Also weiß nicht, ob wir das fast jetzt aufmachen müssen. Du warst unterwegs, aber in einem geschützten faradayschen Käfig, der nicht nur gegen Stromschläge, sondern auch gegen Wetter schützt. Also ich würde sagen, es war schon eher drin, oder? Hast du ein Cabrio, das offen war? Na, dann warst du drin.
Okay, dann war ich heute 4 Stunden drinnen.
Da hätte ich aber jetzt auch keinen Bock drauf gehabt.
Nee, aber war ja okay, man möchte ja auch irgendwann nach Hause kommen. Ich war am Wochenende unterwegs, Familienfeier und nu ist wieder alles auf Berlin gerichtet und dann kommt jetzt morgen noch eine Abiturprüfung, aber
ja, dann ist
Abiturprüfung.
Ja genau.
Wird überbewertet,
da fragt sich ja in 20 Jahren auch keiner mehr nach, also entspannt dich.
Eben, sieht's aus.
Haben Sie Abitur?
Und danach werden alle Segel gesetzt auf Formel E-Rennen in Berlinski.
Ja, in Berlinski, das ist natürlich auch das bestimmende Thema dieser Episode. Wir sind jetzt bei Nummer 77, das ist eine schöne schnapsige Zahl, und reden vielleicht gleich einfach als erstes über den einzigen E-Prix, der bis jetzt in jeder Formel E-Saison stattgefunden hat, nämlich der in Berlin.
Juhu! Gute Idee.
Der Tobi schreibt immer, also der Tobi B. schreibt immer diese, wie das damals war mit der Luftbrücke und so weiter, Geschichten irgendwie. Und das finde ich immer einen sehr stimmungsvollen Einstieg in diese Berlin-Epri-Woche, wo ja dann auch immer die Informationen so richtig vor sich hin sprudeln. Also ich meine, das tun sie vor jedem Epri, aber ich habe das Gefühl, da es einfach jetzt hier so Berlin und Deutschland ist und das zieht uns irgendwie noch krasser in seinen Bann als jedes andere Rennen, oder? Seht ihr das auch so?
Ja, auf jeden Fall.
Man fühlt sich sehr involviert irgendwie.
Ja, auf jeden Fall, richtig. Und das hat auch Maro Engel im Interview gesagt in Paris. Einmal ist es natürlich Deutschland und das einzige Deutschlandrennen, dann ist es die Hauptstadt Berlin. Und dann ist es aber eben auch der Flughafen Tempelhof, der, wie du schon sagst, so eine unfassbar lange Geschichte hat. Mit, ja, der Luftbrücke, also noch vorher, also das große Gebäude stammt noch aus Zeiten vorher und dann hat der Flughafen eben bei der Luftbrücke, bei der Berlin-Blockade da 48, glaube ich, das schaue ich gleich nochmal nach, ich meine, das war in den späten 40ern, ja, 1948 war es, eben mit der Berlin-Blockade hat der Flughafen eine enorm wichtige Rolle gespielt. Als, ja, die Station, wo eben die westlichen Alliierten nach der Vierteilung Deutschlands West-Berlin mit versorgen mussten, weil die Sowjetunion eben West-Berlin eingekesselt hatte und abgegrenzt hatte und alle Wege zugeschlossen hatte. Und dann mussten eben, naja, die Briten und die US-Amerikaner und die Franzosen mit Flugzeugen an West-Berlin rankommen und das ist diese Geschichte von den Rosinenbombern, die man vielleicht schon mal gehört hat. Und einer von denen, der steht ja auch immer noch in Tempelhof, so zum Angucken. Und ganz sicher wird er auch in den Fernsehbildern zu sehen sein.
Ja, immer. Das sind ja immer so die stimmungsvollen Bilder, die sie in den Fernsehübertragungen auch immer irgendwie einbinden. Ob das jetzt Paris, Rom oder sonst wo ist, da sehen sie ja natürlich immer ein bisschen zu, dass sie dieses Flair der jeweiligen Stadt und des Landes ein bisschen einfangen. Und ja, ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie dann da dieser Rennzirkus entsteht innerhalb, ja gar nicht, wann fangen die eigentlich an? So eine Woche, zwei Wochen, bevor zwei es Wochen losgeht vor. Eigentlich, ne? Also die blauen Barrieren und so weiter, die sind ja schon gewachsen soweit. Ich habe es gesehen, der eine oder andere auf Twitter, der schickt auch immer wieder so tagesaktuelle Bildchen, wie es jetzt gerade aussieht, wie sich die Dinge entwickeln. Und es ist natürlich auch schön, wenn man da in der Nähe wohnt und einfach so alle zwei Tage mal vorbeigeht und schaut, wie das ganze Ding so vor sich hinwächst. Das ist natürlich nett.
Ja, ich bin da heute vorbeigefahren. Also die Boxenzelte stehen schon und die blauen Wände stehen alle schon. Und die ersten Tribünen kommen so langsam auch zusammen. Was ich ja interessanterweise gar nicht gesehen habe, es war halt auf der Stadtautobahn und auf der gegenüberliegenden Spur und dann halt auch noch immer noch aus mindestens 800 Metern Distanz. Aber was ich erstaunlicherweise nicht gesehen habe, ist dieses Emotion Club Zelt, wo die im letzten Jahr durchgefahren sind. Also ich habe das Zelt gesehen, aber nicht als Durchfahrgelegenheit. Aber ich gehe mal davon aus, dass das immer noch so ist. Es wurde ja gesagt, dass sich an der Strecke ein bisschen was ändern soll im Vergleich zum Vorjahr. Nichts Relevantes, aber ein bisschen was soll sich verändern, aber keiner weiß was. Eventuell ist es eben dieses Emotion Club Zelt. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur blind über so einen Kilometer Entfernung, was mich nicht überraschen würde. Aber jedenfalls, es kommt so langsam zustande. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mhm. Und bauen tun die eben seit zwei Wochen. An anderen Orten muss es immer ein bisschen länger vielleicht sein. Vielleicht auch mal drei Wochen. Ach, tja, also zwei Wochen ist, glaube ich, schon ganz gut für einen Aufbau von so einer Rennstrecke.
Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass sie dieses Jahr das absurd wirkende Feuerwerkspektakel am Ausgang des Zeltes weglassen. Ja, das fand ich schon fast ein bisschen lächerlich im letzten Jahr.
Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich fand, der beste Aspekt des ganzen Dings war, dass die Fahrer das nicht wussten und sich dann gewundert haben, was jetzt hier los ist. Ja, hat, weiß ich noch, ich glaube, die Grasti war es, der dann in der Pressekonferenz hinterher gesagt hat, also ich habe keine Ahnung, was da abgegangen ist, habe mich wirklich erschrocken in dem Moment. Das hätte man vorher kommunizieren können, ne? Keine Ahnung. Ja, das war nicht so richtig gut. Denn das erste Mal war es noch ganz lustig, aber das hat sich schnell abgenutzt. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass es wieder ein ordentliches Spektakel wird, denn es sind ja neben dem Rennen auch so ein paar ernstzunehmende Highlights geboten, ne? Also die meisten wissen es wahrscheinlich schon, was drumherum so an Highlights auf uns wartet. Aber dennoch können wir es vielleicht nochmal erzählen, oder? Was meint ihr?
Ja, dann mal los, oder?
Einfach machen.
Ja, ich bin ja ein großer Fan vom Jaguar I-Pace. Das weiß der ein oder andere. Ich bin ja kein SUV oder wie es jetzt bei BMW schon lange, aber auch bei den anderen irgendwie jetzt neu heißt, so SAV. Ist ja nicht mehr Utility, ist ja Activity, ist ganz wichtig, ja, dass es anders ist. Ist ja jetzt nicht so meine präferierte Form Auto, aber der I-Pace, der hat schon was. Der stand ja auch letztes Jahr schon in diesem Photon-Rot Limited Edition, das hier ist die First Edition-Ding, Extra-Farben-Ding, stand er ja schon da in Berlin. Und dieses Mal wird er auf der Strecke zu sehen sein, und zwar in der heißen Rennversion, die dann später mal in der I-Pace E-Trophy im Rahmenprogramm der Formel E quasi den Rennzirkus begleiten soll. Und die Jungfernfahrt übernimmt der Herr Agag persönlich. Das lässt er sich natürlich nicht nehmen, sowas, ne? Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das Ding in echt aussieht. Das kann ich mir vorstellen, das macht richtig was her und ordentlich Spaß. Da habe ich schon Bock drauf. Wenn man sich dann vorstellt, dass da, ich weiß gar nicht, werden sicherlich auch 10 Teams anpeilen und dann so 20 Autos haben, wo dann irgendwie 20 von diesen Autos in verschiedenen Designs dann im Grid stehen und sich dann auf die Strecke machen. Da weiß ich gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Das wird richtig hot.
Wird richtig, richtig hot. Ach, Tempelhof ist immer schön.
Das kann man eigentlich nur noch toppen, indem man einen namhaften Formel-1-Rennfahrer in das Auto der Saison 5 setzt und damit auch noch über die Strecke schickt, oder? Das setzt ja dem Ganzen irgendwie noch die Krone auf. Denn ich persönlich habe ja die Saison 5 Autos noch nicht live in Action gesehen. Na klar, es gibt natürlich Videos und Fotos und so weiter. Aber die dann um die Strecke fahren zu sehen. Und ich bin auch gespannt darauf, wie sie sich anhören, ehrlich gesagt. Das ist noch so ein Punkt, dem ich entgegenfieber. Und ich bin sehr, sehr gestresst jetzt schon, dass ich das irgendwie verpasse. Denn das sind immer nur so Momente, die fahren dann so ein paar Runden, dann ist das vorbei. Und wenn ich das nicht mitkriege, dann werde ich wahrscheinlich ausrasten müssen.
Ich denke, das werden wir aber alle mitkriegen, denn niemand Geringeres als der letzte deutsche Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird das Saison 5-Auto bewegen und das wird mit Sicherheit niemand verpassen wollen oder auch verpassen können, denke ich mal. Das wird mit Sicherheit da ganz, ganz groß angekündigt und ich denke mal, für jeden, der da anwesend sein wird, ein Erlebnis sein. Tobi und ich hatten ja schon das Vergnügen, uns zumindest einen Showcar von DS uns ansehen zu können, Season 5-Car. Mhm. Das stand im E-Village in Paris. Konnte man sich schon mal so ein paar Sachen angucken. Sieht noch geiler aus als auf den Fotos und Videos, muss ich ganz klar sagen. Und wie gesagt, da freue ich mich auch schon riesig drauf.
Das wird sweet. Richtig sweet.
Das Auto, das sah unfassbar toll aus, als wir da in Paris standen und das dann auch in Bewegung zu sehen. Es gibt ja immer diese Videos, ne? Auf unserem Twitter-Profil, einfach @eformel.de, alles zusammen. Da ist auch schon, das ist ein bisschen älter der Tweet, aber ein YouTube-Video, wo einer, ich weiß gar nicht, wie der an die Strecke gekommen ist, jedenfalls den Daniel Abt im Audi in Calafat testen gefilmt hat. Mhm. Schon ein paar Tage her der Tweet auf jeden Fall. Darf man gerne mal nachblicken. Da kann man auch mal so mit reinhören und mal so gucken. Oder einfach warten, bis ich glaube um 16.10 Uhr Nico Rosberg fährt. Ich schaue das nochmal nach. Wir machen jetzt weiter mit der Sendung und am Ende sage ich euch nochmal, wann Rosberg fährt.
Ja, da sind wir mal gespannt. Und RoboRace ist auch wieder auf der Strecke, glaube ich, ne? Steht zumindest in den Notizen. Da bin ich jetzt aber nicht ganz up to date, was die vorhaben. Da ist wahrscheinlich wieder nur der DevBot unterwegs, oder?
Das müssen wir da abwarten. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass in Paris die RoboRace-Session wohl kurzfristig abgesagt wurde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Sie sagt, dass auf jeden Fall wurde das als Gerücht an der Strecke erzählt. Von daher, ich bin mal immer gespannt. Ich meine, wir haben, um ganz ehrlich zu sein, wir haben in letzter Zeit ja nicht mehr so viel von RoboRace gehört. Nee. Dafür, dass eigentlich schon seit dieser Saison die RoboRaces stattfinden sollen, ist man da doch mittlerweile sehr, sehr defensiv geworden, was die Kommunikation nach außen angeht, drücke ich es mal aus. Und eventuell sieht man ja wirklich mal das echte RoboRace über die Strecke fahren, aber ich befürchte genau wie du, dass es auf den DevBot wieder mal hinauslaufen wird.
Tja, bin gespannt. Wir haben ja jetzt zuletzt auf YouTube zwei Videos rausgehauen, wo sie, ich kenne den Typen nicht, Ryan Turk irgendwie ins Auto gesetzt haben, also mit dem DevBot auf Zeitenjagd geschickt haben im Rahmen des Rom-E-Prix und dann den DevBot selber gegen ihn haben antreten lassen. Und jetzt weiß ich die Zeit nicht mehr auswendig, aber der war einfach ganz krass viel langsamer. Also der DevBot war sehr viel langsamer als der menschliche Fahrer. Wo ich mich dann immer frage, ob sie den wirklich dann so ultra vorsichtig fahren lassen oder ob er wirklich einfach so viel weniger ans Limit kommt im Moment, dass er einfach 3, 4, 5, weiß nicht, noch mehr Sekunden langsamer ist als ein menschlicher Fahrer.
Das war so unfassbar lustig, dieses Video. Die haben das halt richtig gefeiert und oh toll, der DevBot ist unterwegs gewesen und war nur eine halbe Minute langsamer als der echte.
War das so lange? Ich kann mich nicht erinnern. Es war sehr lang, aber ich kann mich nicht genau erinnern, wie viel tatsächlich Unterschied war.
Also ich meine 20 Sekunden mindestens.
War schon, das. Ja. Da frage ich mich dann auch, was irgendwie das Signal ist. Okay, ich finde es cool, dass der fährt und je nach Einstellungen in den Videos sieht es auch gar nicht so langsam aus. Gerade wenn du so anbremst und Kurven und die Gurte zieht so nach vorne, aber wahrscheinlich braucht es auch gar nicht so die ultra krasse Negativbeschleunigung, damit das passiert. Die sind da relativ leicht. Weiß ich nicht. Ich hatte mir ja sehr viel mehr erhofft, ehrlich gesagt, an der Front. Weiß auch gar nicht, wie wir dahin abgedriftet sind. Darum geht es ja eigentlich gar nicht. Aber da war irgendwie der Hype mal größer, nach meinem Geschmack.
Wir waren bei den sonstigen Highlights im Rahmen des Berlin-E-Prix.
Richtig. Gibt es noch mehr sonstige Highlights? Ich glaube, das sind sie eigentlich, oder?
Den Audi e-tron.
Ist der auch da?
Der ist auch da, der fährt. Ich habe den Zeitplan gefunden.
Ach, stimmt,
um 15.15 Uhr.
Bei den europäischen Rennen, richtig.
Genau, also für eine Viertelstunde ist e-tron, um 3:15 am Nachmittag. Dann ist VIP Hot Labs im BMW.
Ja, da bin ich dabei, ja.
Da bist du dabei. Ab 16 Uhr kommt dann Alejandro im iPace für 10 Minuten. Um 16.10 Uhr, wie ich vermutet hatte, Nico Rosberg im Gen 2 Auto.
Das wird so gut.
Und dann hat RoboRace die Strecke für 40 Minuten von 16.20 Uhr bis 17 Uhr.
Wow.
Vielleicht machen die da was.
Na, irgendwas werden sie schon immer unternehmen müssen, denn das ist ja dann im Verhältnis zu dem Slot, den die anderen haben, schon ganz schön lange.
Und dieser Zeitplan, der ist auch was ganz Besonderes. Das ist die erste große, große Neuerung in diesem Jahr beim Berlin E-Prix. Der Zeitplan. Weil das Ganze verschiebt sich wegen einem neuen TV-Partner in Deutschland. Zumindest für den Berlin E-Prix.
Mhm.
Denn,
ein namhafter.
Trommelwirbel. Die Sportschau zeigt die Formel E.
Guck mal einer an. Das ist doch
toll,
mal was.
Toll, oder?
Wenn das mal nicht einen ordentlichen Marketing-Effekt hat, dann weiß ich es auch nicht.
Ich hoffe so sehr, dass das Rennen richtig gut wird und dass die Sportschau gute Einschaltquoten hat. Das ordnet sich nämlich ein zwischen das DFB-Pokalfinale der Frauen und der Männer. Beides eben an diesem einen Samstag geplant. Erst werden die Frauen gezeigt, dann schaltet die ARD rüber nach Tempelhof und dann ins Olympiastadion nach Charlottenburg. Und Rennstart muss deswegen verlegt werden, einfach nur wegen der ARD als TV-Partner. Der neue Zeitplan sieht wie folgt aus. Training 1 um 9, Training 2 um 11:30, Training 3 gibt's nicht, Qualifying. Um 14 Uhr und Rennen um 18 Uhr. Also ein pickepacker, voller, langer Rennsamstag in Berlin-Tempelhof. Und wer es nicht an die Strecke geschafft hat, der kann eben in die Sportschau einschalten und da Formel E schauen.
Das ist dann hoffentlich in der Mediathek, so dass man es nachher nochmal schön in Ruhe gucken kann.
Bestimmt doch.
Bestimmt. Ja, sehr cool. Ich finde das gut.
Ja, ich finde auch auf jeden Fall gut, dass das erste freie Training um 9 Uhr stattfindet und habe die Hoffnung, dass die Tore zur Rennstrecke diesmal vorher geöffnet werden.
Das hätte das was
war
für
nämlich,
sich.
Das war nämlich auch ganz lustig im letzten Jahr. Da stand ich vor den Eingangstoren und wurde vor 8 Uhr nicht reingelassen, obwohl um 8 Uhr schon schon das erste freie Training stattfand. Und ja, bis ich dann da durch die Sicherheitskontrolle war und auf meine Tribüne gekommen war. Ich musste nämlich einmal ganz außen rumlaufen, denn obwohl die Tribüne komplett leer war, hat man mich mit meinem, ich glaube, A1-Ticket nicht auf die C-Tribüne gelassen.
Komisch.
Da waren bestimmt knapp 15 Minuten des Trainings schon vorbei. Das fand ich ein wenig ärgerlich, aber ich habe die Hoffnung, dass dieses Jahr besser wird.
Das heißt, ab 8 kann man an die Strecke als Normalbürger?
Ich will es hoffen, dass man auf jeden Fall vor 9 Uhr reingelassen wird.
8.30 Uhr steht im Zeitplan.
Einlass, oder wie?
Mhm.
Ja. Letztes Jahr war 8 Uhr Training. Genau, letztes Jahr war 8 Uhr Einlass und gleichzeitig Beginn des Trainings.
Das
also hat man da jetzt eine halbe Stunde Zeit. Finde ich gut.
Ja, das finde ich auch gut. So muss das sein.
Nochmal ein kleiner Einwurf zur ARD. Wer das Rennen kommentiert, weiß ich nicht. Reportagös wird das begleitet. Das ist ein tolles Wort, reportagös. Wird das begleitet von Philipp Soma. Den dürfte man vielleicht auch schon mal gehört haben. Vielleicht im Rahmen von Olympia oder vor allem im Rahmen von Olympia eigentlich, oder? Ich glaube, der ist, ja, doch Fußball macht er auch, steht auf Wikipedia hier. Also Olympia vor allem und Fußball auch. Hat die DTM natürlich kommentiert, die letzten 10 Jahre, zusammen mit Manuel Reuter. Also Philipp Soma, vielleicht, ich gehe mal vielleicht auch davon aus, dass der das kommentiert. Es steht jetzt im Sendeplan der ARD, Sendebeginn um 17:50 Uhr, nicht 15, das wäre schön, 17:50 Uhr, 10 Minuten vor Rennstart. Ja, vielleicht steht Soma unten am Mikrofon und steht in der Startaufstellung oder oben im Mikro, oder naja, oben gibt's ja nicht wirklich, im TV-Zelt auf jeden Fall hinter Mikrofon und kommentiert das Ganze. Jedenfalls 17:50 Uhr für alle, die nicht nach Berlin kommen, am nächsten Samstag. ARD einschalten, Sportschau, Neuntes Rennen, Formel E, Weltmeisterschaft, ist gar keine Weltmeisterschaft, steht hier. Naja, mit Philipp Sommer.
Na, sind wir mal gespannt. Dann können wir ja vielleicht mal Richtung Stand der Meisterschaft gucken und mal ein paar Tipps abgeben, wer vielleicht vorne landet. Ne? Wenn wir uns zurückerinnern ans letzte Jahr, waren Mahindra, Audi und Renault relativ stark unterwegs und zumindest Audi wird wahrscheinlich hingehen mit, jetzt wollen wir natürlich auch gewinnen, ist der deutsche E-Prix, oder?
Da gehe ich mal fest von aus. Ich meine, Audi war ja die ganze Saison schon stark, hatte am Anfang der Saison ein paar Zuverlässigkeitsprobleme, die sind mittlerweile aber absolut im Griff. Lucas Di Grassi ist in den letzten drei Rennen hintereinander jeweils Zweiter geworden. Daniel Abt hatte ein bisschen Pech in dem letzten Rennen. Ich erinnere nur an die Gurte in Punta del Este. Wir können von Audi auf jeden Fall viel erwarten und ich denke, das erwarten die Audi-Jungs auch selbst, dass sie beide auf jeden Fall sehr große Chancen haben, aufs Podest zu fahren.
Ich gehe mal davon aus, dass Jean-Éric Vergne das auch erwartet, ne? Der turnt ja nach wie vor über allen und zwar relativ deutlich und gehe mal davon aus, dass der sich außerhalb des Podiums auch eigentlich gar nicht sich selber vorstellen kann, oder?
Nach dem starken Ergebnis in Paris würde mich das überraschen, wenn Jean-Éric Vergne nicht wieder vorne mitspielen wollen würde. Der führt jetzt die Fahrermeisterschaft an mit ja knapp 30 Punkten. 31 Punkte liegen zwischen ihm und Sam Bird auf dem zweiten Platz. Das ist schon ein recht komfortables Polster, aber ausruhen sollte er sich trotzdem darauf nicht. Es gibt eben noch nach Berlin drei Rennen, in Zürich einmal und zweimal in New York. Und Jean-Éric Vergne, jetzt hat er schon mal die Chance auf die Meisterschaft und der will die ganz sicher nicht verspielen. Deswegen muss man Jeff auf jeden Fall oben auf der Rechnung haben.
Den man auch auf der Rechnung haben muss, ja, Tobi W.
Nee, mach du weiter.
Ja, ich sag mal, Stichwort Rosenquist, den wird man, glaube ich, auch auf der Rechnung haben müssen. Der hat ja auch sehr gute Leistungen zuletzt abgeliefert. Was heißt zuletzt eigentlich fast die ganze Saison? Der Auftakt, das erste Hongkong-Rennen war nicht so geil. Ansonsten gibt's nichts Schlechteres als Platz 3 und einen Sieg und drei zweite Plätze. Also der hat sich ans Podium auch schon gewöhnt und ich gehe mal davon aus, dass der auch weiterhin stark unterwegs sein wird.
Ja, Rosenquist hatte natürlich in den letzten Rennen ein bisschen Pech. Zum einen mit der Zuverlässigkeit, zum anderen in Paris hatte er eine sehr, sehr schwache Qualifying-Runde und das hat dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass er jetzt in den letzten vier Rennen insgesamt nur 20 Punkte mitnehmen konnte. Jeff hat alleine in Paris 28 mitgenommen und Felix Rosenquist hat mittlerweile schon 61 Punkte Rückstand auf Vergne in der Gesamtwertung. Das ist, ich sag mal, sehr, sehr schwierig noch aufzuholen.
Ja, das schon. Aber wer hat letztes Jahr in Berlin gewonnen? Zumindest am Samstag? Der Rosenquist, Freunde.
Der Rosenquist,
ich sag's euch, richtig. Der kann das.
Und Sonntag der Bohemie. Das ist, genau.
Sonntag der Bohemie und Rosenquist Zweiter gewonnen.
Richtig. Und das sind in meinen Augen auch die beiden anderen Fahrer, die noch realistische Meisterschaftschancen haben. Lucas Di Grassi ist mittlerweile Fünfter in der Meisterschaft, hat sich da durch seine drei zweiten Plätze nach vorne gearbeitet, hat aber erst 58 Punkte. Das heißt, das sind tatsächlich 89 Punkte, die er Rückstand hat. Mhm. Und es sind 116 Punkte überhaupt nur noch zu vergeben. Mal kurz im Kopf zusammengerechnet. 4 × 29.
Ich finde das so toll, dass wir im E-Pod endlich mal wen haben, der mit Zahlen umgehen kann.
Genau, sobald es zweistellig wird, sind alle anderen ja eher schwach unterwegs.
Ja, mach weiter, Tobi.
Ja, also für die Audi-Jungs sehe ich die Chancen auf den Fahrertitel leider schon nicht mehr als vorhanden an. Die Grassi 58 Punkte, Abt 56 Punkte. Sie sagt, sie sind zwar nah beieinander und können auch fürs Team noch ein gutes Ergebnis rausholen, aber das ist eine Größenordnung. Die müssen ja im Endeffekt in den verbleibenden vier Rennen dann jeweils doppelt so viele Punkte holen wie in den ersten acht. Das halte ich für unmöglich.
Klingt unwahrscheinlich.
Aber die sind in der Teammeisterschaft auch gar nicht so schlecht bedient momentan. Die stehen inzwischen nachdem die in den ersten 4 E-Prix in diesem Jahr nur 12 Punkte holen konnten, weil zweimal Totalausfall war, stehen die inzwischen auf Rang Nummer 3 mit 114 Punkten. Das ist zwar knapp vor Mahindra, da sind die erst in Paris vorbeigezogen, aber immerhin Platz 3. Und das DS Virgin Team, die ja im nächsten Jahr nicht mehr DS Virgin, sondern Audi Virgin werden, mutmaßlich natürlich, das ist auch so ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass Virgin nächstes Jahr wohl Audi-Motoren beziehen wird. Zwischen den beiden liegen auch nur noch 19 Punkte. Stimmt das, Tobi?
Richtig.
19. Ja! Ja!
150 minus 133. Ja, das dreistellige Zahlen, das ist schon auch eine Herausforderung.
Nee, nee, 133 minus 114. Und,
ja, wir sind ja aber zwischen 2 und 3. Siehst du mal, was kann ich eigentlich? Weißt du, Wasser kann fließen, aber was kann ich eigentlich?
Aber das sagst du ganz richtig, 188 hatte Cheetah an der Spitze.
Ja.
Das heißt, Audi hat vielleicht noch Chancen, an Virgin vorbeizuziehen, wenn es bei den Briten nicht gut läuft. Aber Tachita scheint dem Feld hinfort zu eilen, denn sowohl Andy Lotti und Jean-Eric Wernchen, ne, die bei denen läuft momentan.
Voll Laser, wie die abgehen.
Starke Voll Leistung. Laser. Edge Laser, yo.
Genau. Ja, das mal, jetzt driften wir aber langsam komplett ab hier, zumindest mit der Wortwahl, ne.
Ja, nachdem sich Lotterer ja so ein bisschen gefangen hat mit seinen fast 3 Podestplätzen, wenn ihm nicht in Paris die Energie kurz vorm Ende noch ausgegangen wäre.
Ach, Junge.
Ja, muss man natürlich sagen, die anderen 5 Rennen ist er punktelos geblieben und zwar nicht knapp punktelos, sondern
richtig.
Ich sag mal, zum Teil so richtig. Also da hatte er nicht wirklich eine Chance auf Punkte nach seinen Leistungen im Qualifying. Ja, hat Tachita einen weiteren Vorteil, den DS Virgin zum Beispiel in der Form nicht hat. Alex Lynn ist ja da ja immer nur mehr schlecht als recht, liegt mit 17 Punkten auf dem 14. Gesamtrang. Von daher sind die Audi-Jungs eigentlich, ist Audi damit das Team, das eigentlich 2 Fahrer hat, die tatsächlich gewinnen können. Das ist bei den anderen Teams natürlich nicht der Fall. Aber ist natürlich die Frage, wie ihr schon gesagt habt, ob sie jetzt 74 Punkte aufholen auf Tachita. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Da muss alles passen.
Aber beim Heimrennen ist natürlich die Motivation dann nochmal extra da, ne? Also Berlinlauf, ich glaube, Audi hat Bock. Und besonders Lucas Di Grassi hat Bock, nachdem, wie Tobi ja vorhin schon gesagt hat, jetzt 3-mal einen 2. Platz nach Hause gebracht hat. Jetzt soll auch mal endlich bitte die große Trophäe heimkommen. Auch Daniel Abt als Deutscher im deutschen Team beim deutschen Rennen wäre natürlich eine absolute Top-Geschichte.
Absolut.
Wenn Daniel, absolut.
Absolut.
wenn Daniel gewinnen könnte. Ach, es gibt so viele gute Fahrer und so viele gute Teams und so viele gute Autos auf so einer guten Strecke. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wen ich neben Jaguar natürlich
vorsetzen soll. Das war so klar.
Ja, Jaguar, die müssen aber wirklich aufholen. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Paris ging gar nicht.
Ja, so geht das nicht weiter.
Unfassbares Wochenende. So geht das nicht weiter. Die beiden sind in der Fahrermeisterschaft übrigens hinter den beiden Audis. Zwar mit einem bisschen Abstand, aber naja, die Grassi 5. ab 6. 2 Punkte zwischen denen und dann Piquet und Evans auf 7 und 8. Immer noch
und 2 Punkte gut. Zwischen denen.
Und auch immer, auch genau auch nur 2 Punkte zwischen denen. Also auch da ist da, was ist noch nicht gegessen? Gibt's da nicht ein Sprichwort? Ist der Käse noch nicht gegessen?
Da gibt es viele Sprichworte. Wir haben
das
alle
höre ich zum ersten Mal.
Genau, das höre ich zum ersten Mal. Also verkorkste Sprichworte sind eigentlich ganz hervorragend. Also da ist der Käse noch nicht gegessen, muss ich mal sagen. Die Sache ist so, da steckt da meistens der Teufel auch im Brunnen. Aber das ist auch die andere Seite vom Bier. Das ist das Einzige, was wirklich im Beton zementiert ist.
Der Käse ist gegessen.
Nee.
Ja, gibt es.
Da ist der Kars bissen, sagt der Bayer. Gell? Aber der sagt nicht, da ist der Kars noch nicht bissen. Das sagt er nicht.
Oder die Suppe oder der Fisch oder der Drops ist gelutscht.
Der Drops ist gelutscht alles. Und die Messe gelesen und alles, ja, aber dieses, da ist etwas noch nicht gedingst, das weiß ich jetzt gerade auch nicht, was man da so sagt.
Ad acta gelegt.
Da ist noch alles offen.
Hm.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich meine, mein Hirn ist jetzt ganz leer.
Samtwertung der Meisterschaft war.
Ach, ist gut, dass ja, wenigstens genau. einer aufpasst hier. Ne?
Ja.
Ja, gut, was gibt's dazu zu noch, was gibt's dazu noch zu sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob es da noch große wichtige Informationen rund um dieses Thema gibt. Ich glaube nicht. Seht ihr das anders?
Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, das passt. Dann können wir nämlich vielleicht den Sprung wagen zum nächsten Thema, das auch so klein gar nicht ist, denn es geht darum, es wird ein 11. Team geben in Saison Nummer 5 und auch nicht irgendeins, sondern das 3. deutsche Team neben Audi und BMW und zwar das HWA-Team. Jetzt geht mir gerade die Stimme weg, aber das macht nichts, denn wer weiß viel dazu zu sagen? Ich nicht.
Och, so viel gibt es dazu eigentlich gar nicht.
Dann liegt es vielleicht daran, ja. Ich meine, ich weiß nicht mal, wer da fahren würde.
Vielleicht liegt es daran. Na, es war ja das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Formel E ever. Es scheint so zu sein, nach Monaten an Gerüchten, dass HWA ab Saison 5 das 11. Formel E-Team wird und wir damit 3 deutsche Rennställe haben.
Mhm. Ende.
Bedeutet 22 Fahrzeuge ab Ende 2018 in der Formel E.
Und diese heißen auch noch. 22.
Und die heißen auch noch. Oh
Wahnsinn.
Mein Gott.
Ich finde das Wahnsinn. Großartig.
Ich finde das auch großartig. HWA bezieht Antriebsstränge von Venturi. Das ist auch eigentlich schon ein paar Monate lang ein offenes Geheimnis gewesen. Und die Frage ist eben, ob HWA nicht eventuell jetzt den Mercedes-Einstieg vorbereitet ab Saison 6.
Da ist fest von auszugehen. Denn wir haben ja im Endeffekt für Saison 6 nur 12 Startplätze, 12 Teams, hat Alejandro Agag gesagt. Mhm. Und Porsche steigt ein. Also liegt es im Endeffekt auf der Hand, dass HWA da den Mercedes, die Mercedes-Vorhut quasi bietet, bildet. Bildet, richtig.
Bin ich froh, dass ich das Wort nicht sagen musste.
Du wärst schon wieder in Postpubertät mit Gelächter ausgerastet hier.
Eventuell.
Ja.
Naja, und genau. die Frage, wenn Mercedes denn wirklich kommt, HWA jetzt kommt und Mercedes dann ab Saison 6, jetzt ist natürlich die Frage, wo wir jetzt in Berlin Nico Rosberg da vor Ort haben, was macht denn Nico Rosberg, weil der wird auch schon mit vielleicht so einer teamadministrativen Rolle in Verbindung mal gebracht und eventuell könnte Rosberg da schon eine Rolle spielen, who knows?
Not me.
Not me either, aber das macht nichts.
Genau. Ja, Möglichkeiten gibt es ja viele. Gerade aus dem Mercedes-Motorsport gibt es ja doch einige Leute, die Auto fahren können, die theoretisch in Frage kämen.
Zum Beispiel Maro Engel, zum Beispiel Edo Mortara. In Marrakesch haben wir jetzt Gary Paffett und Paul Di Resta gesehen. Die haben alle in der DTM Erfahrung mit HWA. Und einer von denen wird ganz sicher interessiert sein am Fahren für HWA im nächsten Jahr.
Da ist ja von auszugehen, denn durch den DTM-Ausstieg von Mercedes
haben die alle viel Freizeit.
Fällt ja bei 3 von den 4 fällt ja schon mal der Hauptjob weg, wenn die DTM-Saison im Oktober, glaube ich, endet. Und das würde ja perfekt passen, um nach ein bisschen Vorbereitungszeit dann im Dezember, wenn die mutmaßliche neue Saison starten soll, an den Start zu gehen.
Das ist jedenfalls ein großes Thema vom Berlin E-Prix gewesen, der HWA-Einstieg als 11. Team ab Saison 5. Und wenn wir schon bei Saison 5 sind, können wir eigentlich auch schon weitergehen in Richtung Saison 6, denn da gibt es nämlich neue Nachrichten zu eventuellen neuen Austragungsorten für die Formel E. Und zwar wird einmal seit Monaten gemunkelt, dass eventuell die saudi-arabische Hauptstadt Riad den Auftakt in die eigentlich 5. Saison bilden sollte. Jetzt ist es vielleicht die 6. Saison. Da gab es jetzt vor einigen Tagen einen Bericht bei Autosport Middle East. Die haben übrigens nichts mit den Briten zu tun, mit dem britischen Autosport. Aber eben sonst eine recht gut informierte Quelle immer. Und die haben eben gesagt, dass eine ihrer Informanten behauptet hätte, dass ab 2019 ein Vertrag schon unterschrieben sei und dass alles in trockenen Tüchern ist. 10 Jahre, Gerüchte halber und laut Berichten, soll eben die Formel E einen Contract mit Riyadh unterschrieben haben, was schon eine Hausnummer ist. Also 10 Jahre jetzt in der 4. Saison zu unterschreiben, Heidewitzka.
Planungssicherheit ist das Stichwort.
Aber bei Saudi-Arabien, da muss man ja irgendwie mit den Augenbrauen nach oben ziehen, oder?
Ja, da kann man lange drüber diskutieren wahrscheinlich. Also Riyadh, für die, die es nicht wissen, ist, das ist doch diese Megacity mit diesem Korkenzieher, mit diesem Flaschenöffner-Hochhaus, ne, in der Skyline.
Genau.
Exakt.
Das ist das Einzige, was ich damit verbinde, ehrlich gesagt.
Ja, eben, ich auch. Tja, Saudi-Arabien ist halt, ja, politisch wird es gerade so ein bisschen liberaler da, der Kronprinz, ich glaube Mohammed heißt er, da mag ich jetzt nicht falsch sagen, aber der Kronprinz verwestlicht das Land jedenfalls im Moment so ein wenig, was allerdings nur bedeutet, dass die Leute auf einmal wieder ins Kino gehen können und Frauen Auto fahren dürfen. Das war nämlich
die letzten Jahrzehnte
verboten.
Wenn ein Mann daneben sitzt.
Und oh Mann, ey. Es ist
ganz wichtig.
Ja, es ist wirklich zum Mäusemelken, was in Saudi-Arabien
herzlich willkommen im 21. Jahrhundert.
Im 21. Jahrhundert abgeht. Tja, also wie die Saudis auch generell Menschenrechte überhaupt interpretieren, ist schon kritisch. Und dann kommt eben zu diesen sozialen und politischen Aspekten auch noch ein Sicherheitsaspekt dazu. Ich erinnere mich an den Bahrain Grand Prix 2011, glaube ich, war das, der 2 Monate vor dem Rennen abgesagt wurde, weil im Rahmen von den Aufständen im arabischen Frühling eben die Sicherheitslage so prekär war, dass die Teams keine Lust mehr drauf hatten. Und Saudi-Arabien ist eben ganz genau das passiert. Letzten Mittwoch gab es erst große Berichte, dass wieder über Riyadh selber von der Luftwaffe 2 Raketen abgefangen wurden. Und naja, jetzt, wo Israel und Iran auch noch mitspielen wollen in Syrien und also es wird sehr politisch gerade, sehr geopolitisch, ich weiß. Aber das Ganze, also die Formel E in so ein Pulverfass auf die arabischen Halbinsel, eine Plattform zu geben, da muss man sich also auch aus Sicherheitsgründen Sorgen machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Rennen bei Anwohnern und überhaupt Leuten aus Saudi-Arabien, die gerne da hingehen wollen, bestimmt gut angenommen wird. Aber ich stelle mir vor, dass da einige internationale Journalisten und Leute, die Serie sonst immer begleiten, da dann doch eher das Rennen mal auslassen und stattdessen Geld investieren, um den E-Prix in, ja, keine Ahnung, der Schweiz zu erleben. Naja, ist jedenfalls bisher nur ein Media-Outlet, eine Webseite gewesen, die darüber berichtet hat, die eben gesagt, es gibt einen Vertrag ab 2019. Von offizieller Seite warten wir immer noch auf eine Bestätigung. Und apropos Bestätigung von offizieller Seite, die brauchen wir auch noch an einem ganz anderen Ort. Da ist es ein bisschen friedlicher. In Birmingham soll es nämlich auch wieder einen E-Prix geben.
Das da ist quasi das Gegenteil von Riyadh irgendwie, ne?
Das ist wirklich das Gegenteil von Saudi-Arabien, Großbritannien. Ach, naja, jedenfalls, da gab es in den späten 80ern, frühen 90ern schon den Birmingham Super Prix. Enorm beliebtes Event gewesen, dann irgendwann aus der Stadt gedrängt. Und die Formel E sucht ja so oder so schon seit einiger Zeit nach einer Alternative zum London-Rennen, was ja vor 2 Jahren zuletzt stattgefunden hat mit dem Saisonfinale von Jahr Nummer 2 der Formel E. Seitdem ist Großbritannien raus aus dem Formel E-Blase und Großbritannien will aber eben wieder rein. Und eventuell könnte es jetzt nach Birmingham gehen, ab 2019, der zweitgrößten Stadt in England, als Wiederholung des Birmingham Super Prix. Aber eben mit Elektroformel E.
Das finden wir gut.
Das finden wir gut. Da würde ich auch hinreisen, glaube ich.
Da fällt mir jetzt auch gar nicht viel kontra ein, ehrlich gesagt. Das kann man machen. Okay, freigegeben. Gut.
Okay.
Machen Sie das.
Und der Bürgermeister ist auch ganz groß dabei. Das vielleicht noch als letzten Punkt. Es ist auch ausnahmsweise mal ein politischer Wille dabei. Also der Bürgermeister stellt sich vor die Kameras bei ITV und BBC und irgendwelchen Radiosendern und erzählt eben davon, dass die in fortgeschrittenen Verhandlungen seien mit der Formel E. Also es scheint auch politischer Wille da zu sein. Und jetzt du, Phil.
Den haben wir ja selten genug, den politischen Willen. Ne? Ja, ich wollte eigentlich das ganze Thema noch kurz abrunden, wo wir jetzt hier in Europa irgendwie wieder angekommen sind, am Ende der Reise. Und zwar ganz kurz eingehen auf diese neue Partnerschaft der Formel E mit dem österreichischen Technologiekonzern, wie wir vorhin gelernt haben, Voestalpine. Wir haben ja gedacht, das spricht man irgendwie so mit so einem französischen Einschlag vielleicht aus, ne, so Voestalpine oder irgendwie so, keine Ahnung. Es heißt wohl Voestalpine und ist ja auch österreichisch und nicht französisch. Jedenfalls hat man jetzt eine zweijährige Partnerschaft geschlossen und das beinhaltet das Sponsoring aller Europarennen in den kommenden beiden Saisons, also Nummer 5 und Nummer 6. Und in dem Zuge möchte man jetzt auch noch eine Extrawertung einführen und zwar so eine Art, so eine europäische Mini-Meisterschaft, so eine Mini-Europameisterschaft, so wollte ich sagen. letzten Endes geht es dann darum, wenn man in den Europarennen gute Ergebnisse erzielt, dann hat man eben eine aussichtsreiche Position, die Meisterschaft zu gewinnen. Und zumindest Nick Heidfeld glaubt, dass das irgendwie einen Extraschub geben könnte im ganzen Formel-E-Zirkus. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, inwiefern das besonders anregend ist für die Fahrer. Ich glaube ja eher, das ist mehr so, ja, läuft so nebenbei, ist mehr irgendwie ein Marketing-Gag und nicht so wichtig. Aber vielleicht täusche ich mich da ja, ne? Wie sehen das die Tobis?
Ich sehe, das ist eine Idee, die höchstwahrscheinlich reine Marketing-Gründe hat. Also aus sportlichen Gründen sehe ich da überhaupt keinen Grund, weshalb man knapp die Hälfte der Saisonrennen noch eine zusätzliche separate Wertung packen soll, für die dann nachher ein separater Meistertitel vergeben wird. Weiß ich nicht. Braucht man nicht unbedingt, hat man jetzt gemacht, weil man jemanden oder ein Unternehmen da an der Hand hatte, das dafür Geld in die Formel E pumpt. Kann man jetzt so oder so sehen. Ich finde, wirklich Mehrwert hat es nicht und ja, aber vielleicht vertue ich mich da, vielleicht täusche ich mich ja auch und das wird die Neuigkeit, die neue Geschichte in der fünften Formel-E-Saison. Vergesst alle das neue Auto, die Europameisterschaft, die eingeführt wird, ist der Renner. Ich lasse mich überraschen.
Die Frage ist auch, was das für einen Mehrwert für die Teams hat, ne? Also für die Fans, die kriegen ja davon wahrscheinlich herzlich wenig mit. Dass da jetzt auf einmal so eine zweite Wertung aufgemacht wird, who cares? Aber für die Teams muss da ja irgendwie was Lohnenswertes dabei sein. Und was Lohnenswertes ist meistens Preisgeld, was die dazu veranlasst hat, dazu zu stimmen. Das bedeutet, dass Voestalpine da entweder eine ganze Menge gute Überzeugungsarbeit geleistet hat oder eine ganze Menge Preisgeld ausschüttet an die Gewinner.
Na, irgendwas wird schon rumkommen. Das hat natürlich mit dieser neuen Involviertheit irgendwie zu tun. Natürlich kann man sich da auch nochmal auf eine ganz andere Weise präsentieren in seinem Sponsoring-Vertrag. Letzten Endes, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es hat keinen großen Mehrwert, vor allem wenn man die Fahrer fragt. Müssen wir mal gucken, ne, wie die das finden. Können wir ja am Wochenende machen. Mal gucken, so auf die 3-4 Fragen Liste, die man immer so hat, wenn man auf Leute zugeht, so die aktuellen Sachen und dann plus dieses, ja, was hältst du eigentlich von diesem und jenem, das könnte man sich ja mal mitnotieren und mal gucken, wie die Leute da so drauf reagieren.
Ja. Tobi, mach mal.
Du hast den kürzesten Draht an diesem Wochenende.
Okay. Ich kann doch was ganz anderes machen.
Oh nein.
Der Formel E Fakt der Woche.
Frankreich ist die erfolgreichste Formel-E-Nation. Wen würde es überraschen, aber Jean-Éric Vergne hat beim letzten Rennen in Paris die Franzosen auf insgesamt 1012 Punkte. Das ist fast ein Viertel aller jemals in der Formel-E vergebenen Zähler. 23,4% sind das. Auf 1012 Punkte gebracht. Und damit sind die Franzosen die erfolgreichste Nation der Formel E.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Wer ist ein Zweiter in dieser
Zweiter
in
diesem ist Brasilien. Ranking?
Brasilien?
Zweiter ist Brasilien. Weil Lucas de Grassi eben ein, ja, der sammelt Punkte wie andere Punkte. Tassen.
Wie Eichhörnchen Nüsse sammeln.
Ja, dann gab es in Saison 1 noch Bruno Senna da, dazu, der hat auch noch gute Punkte gemacht. Der ist am Ende als Zehnter gewertet worden.
Vergiss aber doch nicht mal den Meister von Saison 1, Nelson Piquet Junior.
Nelson Piquet Junior dürfen wir auch nicht vergessen. Tja, also die Brasilianer, die stehen momentan bei etwas über 800 Punkten. Aber eben die Franzosen am erfolgreichsten. Deutschland ist auf Platz 5.
Na, da ist noch Luft nach oben. Wir könnten mehr Fahrer einfach noch. Ne? Das hilft vielleicht. Macht's einfacher für die, die da schon sind. Aber man weiß es ja nicht. Ne? Gerade in der kommenden Saison, da werden doch irgendwie so viele Dinge nochmal neu durchgemischt. Da weißt du nicht, was passiert. Bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Ja, interessant.
Und nu ist Berlin als nächstes. Ich flipp aus. Schon wieder Heimrennen.
Ich flipp aus. Ich bin komplett außer mir.
Ich drehe am Riesenrad.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin voller Vorfreude. Da liegt jetzt noch eine lange Woche davor, aber dann ist es endlich soweit. Es ist ja 5 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten. Ich meine, es ist ja quasi gar nichts.
Das ist gar nichts mehr. Och, ich freue mich auch auf so viele, also viele, wenn wirklich, lieber Podcast-Zuhörer, wenn du am Wochenende irgendwen in einem weißen e-formel.de-Shirt siehst, spring uns einfach an.
Das andere ist nicht mit mir darum, angesprochen
zu werden, das aber wir wollen bitte angesprungen werden. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Sag natürlich doch bitte hi. Wie geil wär's denn einfach, also wir sehen euch ja nie, liebe Podcast-Zuhörer.
Und ja, ihr uns ja Gott sei Dank auch nicht. Ne? Das könntet ihr dann am Wochenende
Gott sei Dank
wie gut
auch
das ist, dass das hier eine Audioproduktion ist.
Wie ich manchmal hier vor meinem Mikro lunge, es ist nicht mehr schön. Aber wenn ihr uns doch seht, sagt doch bitte hallo, das wäre doch super toll.
Ja, das finden wir gut. Da freuen wir uns immer. Den Tobi wird man ja nicht so häufig begegnen. Der ist ja da im Inner Circle die ganze Zeit und da kommen ja die meisten von uns nicht hin. Aber immer wieder werden wir natürlich da draußen rumstreuen und gerade weil ja auch das E-Village viel hergibt, bin ich mal relativ sicher, dass man sich da mal über den Weg laufen kann.
Ja, so zwischen Qualifying und Rennen sind wir bestimmt mal im E-Village oder sowas. Und da sind ja sowieso alle im E-Village und da mag ich das auch nicht mir entgehen lassen.
Aber nicht Nico Rosberg und den Agag verpassen auf der Strecke.
Wir haben doch den Zeitplan.
Guter Punkt.
Das kriegen wir
hin. Aber wir haben ja den Zeitplan.
Das kriegen wir hin. Ja, der Phil und ich werden ja beide auf der Tribüne C1 zu finden sein. Haben wir eben in der Pre-Show schon besprochen. Ja, ansonsten mal gucken.
Ja, und für mehr Pre-Show kannst du, lieber Podcast-Hörer, doch jetzt zum Berlin E-Prix einfach mal auf patreon.com/epod vorbeilunsen. Da gibt's nämlich noch mehr von unserer Audioproduktion, unter anderem mit Interviews, mit Zusatzbeiträgen, mit ja eben der Pre- und Post-Show, also dem, was hier vor und nach der Sendung passiert. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr hörenswert. Und wenn dich das interessiert, vielleicht auch nur mal ausprobieren. Jetzt fürs Berlin-Rennen und die Woche danach, wo dann Content kommt auf Patreon ganz viel. Einfach mal vorbeischauen, einfach mal austesten und einfach mal genießen. patreon.com/epod, die Adresse zum Glück. Und wir sagen vielen Dank für alle, die uns da schon unterstützen.
Was für ein schönes Schlusswort. Da schließe ich mich an, wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns vielleicht am kommenden Wochenende in Berlin. Ansonsten natürlich beim Live-E-Pod für alle im Anschluss ans Rennen. Dann höchstwahrscheinlich am Montag nach dem Rennen. Das gehen wir dann nochmal durch. Und ich sag danke an die Tobis und bis bald.
Danke an dich, Phil. Bis bald.
Tschüss.
Und viel Spaß beim Rennen. Juhu.